Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp May im Studio. Schönen guten Abend.
Es bleibt bei meinem Satz von meiner Regierungserklärung am 12. Dezember. Jetzt ist die Stunde von mehr Demokratie und weniger Parteibuch. Vielen Dank.
So hat Linken-Politiker Bodo Ramelow vor knapp anderthalb Stunden die nächste Volte aus Thüringen, diesmal seine Volte, erklärt. Er will vorerst auf das Ministerpräsidentenamt verzichten und hat der CDU seine Vorgängerin, die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht, als Übergangsregierungschefin vorgeschlagen und bringt damit die Union in Bedrängnis. Über die Lage in Erfurt sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Außerdem der neue rechte Terror in Zeiten des Internets nach der Aushebung einer mutmaßlichen Terrorzelle. Ein Interview, und zwar mit der Buchautorin Caroline Schwarz, darüber, wie sich die neuen Rechtsextremen digital vernetzen. Und die EU-Staaten einigen sich auf eine neue Mittelmeermission zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen. Auch dazu später mehr. Aber jetzt erst einmal nach Thüringen, wo sich am Abend die Meldung verdichteten, dass die Linkspartei die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht als Übergangsministerpräsidentin vorgeschlagen und um die Regierungskrise zu beenden. Mittlerweile hat Bodo Ramelow sich vor der Presse erklärt und auch die CDU-Unterhändler. Unser Korrespondent vor Ort, Henry Bernhard, hat gut zugehört und ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Bernhard, was hat Ramelow gesagt?
Ramelow ist nach über drei Stunden Verhandlungen rausgekommen, hat erstmal weiter Ausführungen gemacht darüber, wie in welchem Zustand sich das Land Thüringen befindet, dass es eine Regierung braucht und so weiter und dass er deshalb mit einem Vorschlag ganz frisch, ganz heute, ganz neu erst zu seiner Fraktion gekommen ist, dann zu den Grünen und auch zu der SPD und dann hat er abends den Vorschlag auch der CDU gemacht.
Und dieser Vorschlag heißt, dass ich selber nicht mich bereit erkläre, als Ministerpräsident die vorübergehende Phase anzuführen als Ministerpräsident. Das heißt, ich schlage eine technische Regierung vor, die aus drei Ministerinnen und Ministern besteht. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt, um mit einem Justizminister, mit einer Finanzministerin und einem Chef der Staatskanzlei gemeinsam die Aufgaben als technische Regierung zu lösen.
Das heißt, um es nochmal ganz deutlich zu machen, Bodo Ramelow möchte zunächst, dass der Landtag beschließt, dass er sich selbst auflöst. Innerhalb von 70 Tagen müssen dann Neuwahlen stattfinden. Und unmittelbar danach soll eine neue Ministerpräsidentin gewählt werden. Er schlägt Christine Lieberknecht vor, die ja schon mal Ministerpräsidentin war in Thüringen von der CDU. Und dass da nur ein Linker, ein Grüner und ein SPD-Minister noch im Amt sind und dann sozusagen den Übergang, den geordneten Übergang organisieren.
Zu dann Neuwahlen. Klingt genau nach einem cleveren Schachzug von Bodo Ramelow, wenn man sich die Umfragen anschaut. Das ist die Strategie dahinter?
Es ist definitiv ein cleverer Schachzug, sozusagen erstmal auf diesen Weg zu kommen, erstmal zu einer Regierung zu kommen und Christine Lieberknecht vorzuschlagen. Christine Lieberknecht und Bodo Ramelow sind seit Jahren befreundet, die können sehr gut miteinander. Und sie vorzuschlagen, ist für die CDU wirklich ein dickes Ding, weil sie möglicherweise schlecht ablehnen können. Eine andere Frage ist dann natürlich, wie es sein kann, dass dann ein linker Staatskanzleichef unter einer CDU-Ministerpräsidentin in der Staatskanzlei sitzt. Also das wären wirklich ganz absurde neue Konstellationen.
Was sagt die CDU dazu? Lässt sie sich darauf ein? Kann sie sich überhaupt darauf einlassen?
Das wissen wir noch nicht. Es wird weitere Gespräche geben. Natürlich müssen morgen auch erstmal die Parteien miteinander diskutieren. Die sind ja alle mehr oder weniger überrumpelt worden heute. Mario Vogt von der CDU aus der Fraktion sagte heute, natürlich will man stabile Verhältnisse für Thüringen. Das sei das Wichtigste. Und man möchte, dass die AfD nicht noch stärker wird. Und dann sagte er vor der Presse noch.
Es gab offensichtlich eine Vorfestlegung in der Frage, wie man damit umgeht. Darüber haben wir jetzt intensiv gesprochen. Wir glauben, dass das Wichtigste ist, dass wir eine Situation schaffen, wo am Ende eines Prozesses nicht die AfD stärker werden kann, als sie jetzt schon ist. Und deswegen glauben wir, dass wir auf der Suche nach Stabilität im Parlament weitere Gespräche zu führen haben.
Und man muss sehen, ob die CDU morgen möglicherweise mit eigenen neuen Vorschlägen kommt.
Jetzt ist ja die Frage, Sie haben schon gesagt, Christine Lieberknecht, gut befreundet, oder beziehungsweise sie kann sehr gut mit Bodo Ramelow, sind ja auch beide Protestanten, ne, soweit ich weiß.
Ja.
Ist die dann überhaupt im Boot? War die eingeweiht?
Also Bodo Ramelow würde diesen Vorschlag nicht machen, wenn Christine Lieberknecht nicht eingeweiht wäre. Sie war heute Abend nicht da, war auch nicht zu befragen. Aber interessanterweise habe ich heute in der Taz gelesen, in einem Artikel über Christine Lieberknecht, da sagt sie, ich habe lange Weimarer Verhältnisse für unmöglich gehalten, aber nun habe ich erstmals richtig Sorge und ihre Partei müsse raus aus der Konfrontation zur Linken. Es müsse etwas passieren. Also das passt genau in diesen Vorschlag von Bodo Ramelow mit rein.
Was sagen denn die alten Koalitionspartner, Rot und Grün? Dazu.
Das ist sehr unterschiedlich. Wolfgang Tiefensee sprach direkt nach Bodo Ramelow und er scheint ganz zufrieden zu sein mit dem Vorschlag.
Die SPD hat im kleinen Gremium des geschäftsführenden Vorstandes über den Vorschlag des Ministerpräsidenten beraten und ist der Meinung, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, den wir unterstützen können. Hoher Respekt für Bodo Ramelow, dass er sich selbst zurückzieht, den Weg frei macht für eine technische Regierung.
Ja, das ist Wolfgang Tiefensee, Vorsitzender der SPD. Er spricht vom hohen Respekt für Bodo Ramelow. Es ist sicher für Ramelow auch nicht einfach, sich zurückzuziehen in dieser Lage. Aber er weiß, dass es möglicherweise für ihn und für seine Partei der beste Weg wäre, um selbst wieder an die Macht zu kommen und dann möglicherweise mit einer gesicherten Mehrheit. Die Grünen kamen anders raus aus der Verhandlung. Sie wirkten wirklich geschockt. Und Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt, die neue Grünen-Vorsitzende, sagte dann:
Wir von Bündnis 90 Die Grünen haben den Vorschlag von Herrn Ramelow mit Überraschung und Respekt vernommen. Wir nehmen diesen Vorschlag jetzt mit in unsere Gremien. Wir hatten von Anfang an auf jeden Fall unterschiedliche Herangehensweisen. Wir wurden ebenso wie alle anderen Parteien ja heute sehr kurzfristig über den Vorschlag von Herrn Ramelow unterrichtet. Das ging also allen Parteien so.
Also das klingt wirklich nach Schock, nach Überrumpelung und danach, dass unter Rot-Rot-Grün sozusagen nicht alle einer Meinung sind, dass es da auch noch sehr viel Gesprächsbedarf gibt. Und die Grünen sind nicht an Neuwahlen interessiert, weil sie natürlich in Thüringen immer an der 5%-Hürde scheitern können.
Aber sich sperren, das können die auch nicht, die Grünen. Eigentlich.
Das können sie auch nicht. Also wenn die Welle jetzt sozusagen einmal in Bewegung wäre und auch die CDU mitmachen würde, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass sich die Grünen dem dann verweigern würden.
Ja. Es bleibt also weiter spannend und wir werden Sie morgen mit Sicherheit auch wieder hören. Henry Bernhard war das live aus Erfurt. Vielen Dank und morgen in Informationen am Morgen, so viel sei nochmal gesagt, dann nochmal ausführlich. Wolfgang Tiefensee, der SPD-Vorsitzende Thürings, bei uns ab 7.15 Uhr dann im Interview bei meiner Kollegin Sandra Schulz. Ja, und der Drahtzieher des Regierungschaos, das war bekanntlich Thürings AfD-Chef Björn Höcke, in dem seine Fraktion erst einen eigenen Kandidaten für die Ministerpräsidentenwahl aufstellen ließ und dann im dritten Wahlgang stimmte die dann doch geschlossen für den FDP-Mann Kemmerich. Dieser Björn Höcke ist heute bei der 200. Pegida-Kundgebung in Dresden auf Einladung von Pegida-Gründer Lutz Bachmann. Dabei gab es ja eigentlich mal einen Unvereinbarkeitsbeschluss bei der AfD gegen die islamfeindliche Bewegung. Unser Sachsen-Korrespondent Bastian Brandau ist jetzt zugeschaltet. Herr Brandau, Sie haben das alles beobachtet. Wie lief der Auftritt von Björn Höcke bei Pegida heute ab?
Ja, also der Neumarkt, das ist der Platz vor der Frauenkirche, der war deutlich voller, als es die Regel ist bei Pegida-Veranstaltungen der letzten Monate und Jahre. Es gab auch zwei Gegendemonstrationen, auch auf demselben Platz, auch auf dem Neumarkt. Das war räumlich nicht besonders scharf abgetrennt, also keine Gitter, sondern nur durch Polizisten. Da gab es auch hitzige Diskussionen und Wortgefechte. Höcke selbst ließ etwas auf sich warten und begrüßt auf der Bühne hat ihn dann eben nicht der Pegida-Chef Lutz Bachmann, der ja als vielfach vorbestrafter Verbrecher unter anderem wegen Drogenhandel, Volksverletzung oder Einbruch. Als solcher ist er einigen in der nach Bürgerlichkeit strebenden AfD dann doch etwas zu unfein. Das war also die Konzession, die Höcke und Bachmann an die AfD-Mitglieder gemacht haben, die seinen Auftritt, seinen zweiten hier bei Pegida, eher kritisch sehen. Zum Beispiel Jörg Meuthen, der Co-Vorsitzende, hatte gesagt, das sei nicht dienlich. Und Höcke hat sich bei den Zuschauern bedankt. Die haben ihn für seine Rede bejubelt und in der hat er dann nochmal seine Version der Ereignisse in Thüringen dargestellt. Um Christine Lieberknecht, den Personalvorschlag ging es dann noch nicht, das war dann noch nicht raus. Er hat sich selbst als Opfer eines vermeintlichen Kartells aus Partei und Medien inszeniert und den politischen Gegner ebenso beschimpft wie die Gegendemonstranten heute Abend. Es ging auch gegen Flüchtlinge, auch antisemitische Verschwörungstheorien hat er bemüht und auch seine Vorredner haben die hasserfüllten Hetzbotschaften losgelassen, die in Dresden bei Pegida nun schon seit über 5 Jahren zu hören sind.
Sie haben die Gegendemonstranten angesprochen, wie viel war auf der Gegenseite los?
Ja, mit den Zahlen ist es immer etwas schwierig und die Situation auf dem Platz war auch sehr, sehr unübersichtlich. Also man kann sagen, bei Pegida war deutlich mehr los als bei diesen regelmäßig alle zwei Wochen stattfindenden Veranstaltungen. Da sind es meist rund 1000. Heute dürften es deutlich mehr, mehrere tausend gewesen sein. Und auch auf der Gegenseite waren es mehrere tausend. Es gab ja eben diese zwei Gegendemonstrationen. Auch das ist ja eine Dresdner Besonderheit. Also jedes Mal, wenn Pegida demonstriert, dann stellen sich ja Bündnisse dem entgegen, Nationalismus raus aus den Köpfen oder Hope heißen die, das sind meist aber nur so um die 100 Menschen. Das waren heute ebenfalls mehrere tausend und es gab eine zweite Veranstaltung, räumlich etwas abgetrennt, die hieß Demokratie braucht Rückgrat und mit dabei waren Kirchen, die jüdische Gemeinde und erstmals dazu aufgerufen hatten auch die Kreisverbände hier von CDU und FDP, deren Politiker haben dort heute gesprochen gegen Björn Höcke. Das ist also eine Neuheit hier gewesen und damit wohl auch ein Zeichen nach der Wahl in Thüringen, eben eines Ministerpräsidenten der FDP mit durch die CDU und die AfD. Es gab lauten Gegenprotest gegen Höcke durch Pfiffe, durch Sprechchöre, Gegenprotest, der deutlich zahlreicher war als üblich.
Sie haben es gerade am Anfang schon gesagt, die Veranstaltungen von Pegida sind mittlerweile ziemlich klein eher jeden Montag, beziehungsweise ist auch noch nicht mal mehr jeden Montag. Welche Rolle spielt Pegida denn überhaupt noch in Dresden?
Ja, es gibt eben diesen harten Kern von rund 1000 Menschen, die dort meist alle zwei Wochen teilnehmen. Das sind überwiegend ältere Männer. Und für die ist es eine Art Ritual und Treffpunkt. Pegida war ja von Anfang an ein Vernetzungspunkt, etwa auch für die Rechtsterroristen der Gruppe Freital, die sich dort vernetzt haben, war ein Wegbereiter der AfD, hat diese Diskursverschiebung vorangetrieben, hat sich radikalisiert, aber eben auch marginalisiert. Also sie haben keinen wirklichen großen Einfluss mehr hier. Sie legen nicht mal mehr die Innenstadt lahm. Und die bürgerlichen Parteien bemühen sich auch nicht mehr um das Verständnis für die Parolen dort. Aber Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund meiden am Montag meist noch die Innenstadt aus Angst, eben angepöbelt oder bedroht oder geschlagen zu werden. Aber der Einfluss, der ist deutlich geringer geworden als im Vergleich zu der Zeit, als tatsächlich mal ja, mehrere 10.000 waren.
Vielen Dank, Bastian Brandau in Dresden. Sie wollten bürgerkriegsähnliche Zustände herbeiführen durch Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Moscheen, so die Bundesanwaltschaft. Die Gefahr durch rechten Terror, sie ist am vergangenen Freitag wieder einmal sehr greifbar geworden nach der Aushebung einer mutmaßlichen Terrorzelle. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich zu Wort gemeldet gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Konsequente Aufklärung und ein entschiedenes Vorgehen hat er versprochen. Und weitere Einzelheiten zum Fall kommen jetzt von Holger Schmidt.
Nach Recherchen von SWR und ARD Hauptstadtstudio handelt es sich um einen 13. Mann, der am Freitag nicht festgenommen wurde. Dieser Mann hatte bereits Anfang Oktober 2019, also vier Monate vor Auffliegen der Gruppe, gegenüber der Polizei umfangreiche Angaben über die Terrorzelle gemacht, die anderen Mitglieder der Gruppe jedoch nicht gewarnt. Ebenfalls Anfang Oktober wurde dieser Mann auf dem Heidelberger Hauptbahnhof von der Bundespolizei kontrolliert. Die Beamten fanden eine Gasdruckwaffe bei ihm, die er nicht hätte besitzen dürfen. Auch bei einem Treffen der Gruppe auf dem Grillplatz Hummelgautsche, 50 Kilometer östlich von Stuttgart, war er dabei und präsentierte sich vor dem Rest der Gruppe mit einem martialischen Messer, erfuhren SWR und ARD Hauptstadtstudio aus Ermittlungskreisen. In der vergangenen Woche riss jedoch der Kontakt der Polizei zu dem Mann ab. Das federführende Landeskriminalamt Baden-Württemberg fürchtete deswegen einerseits um die Sicherheit des Mannes, andererseits hatte man Sorge vor spontanen Taten der Gruppe. Deswegen wurde die Durchsuchungsaktion vom vergangenen Freitag sehr kurzfristig organisiert, heißt es aus Ermittlungskreisen.
Eine mutmaßlich rechte Terrorzelle aus allen Teilen Deutschlands, digital vernetzt übers Internet, eine neue Herausforderung für die Gesellschaft und schon länger beobachtet durch die Journalistin Caroline Schwarz. Ihr Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, ist heute erschienen. Deswegen haben wir uns mit ihr zum Interview verabredet. Meine erste Frage an Sie: Wie funktioniert die Vernetzung über das Netz? Über welche Plattform?
Im konkreten Fall dieser Gruppierung war es so, dass sie sich sowohl öffentlich vernetzt haben, also das heißt auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, aber auch der russischen Alternative VK.com. Andererseits haben sie sich wohl in Chatgruppen auf verschiedenen Messengern vernetzt. Das heißt, es könnte sowohl WhatsApp als auch der Facebook-Messenger als auch Telegram, der als Messenger sehr beliebt ist, unter Rechtsradikalen gewesen sein. Das ist sehr unterschiedlich. Und abseits davon könnten es auch noch weitere Netzwerke sein. Bekannt sind bisher eben die Messenger und Facebook und VK.com.
Und Sie beobachten diese Plattform. Was passiert denn da genau? Stachelt man sich da gegenseitig an oder tauscht man vor allen Dingen Hassbotschaften aus?
Das ist auch bei den verschiedenen Gruppenmitgliedern sehr unterschiedlich. Also ich habe noch nicht alle Profile auf Facebook zum Beispiel gesehen, aber einen Großteil. Und da ist es so, dass einige sehr geschlossene Profile haben, das heißt gar nicht öffentlich für alle posten, sondern sehr, sehr abgeschlossene Profile haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass einige sehr, sehr offen auftreten und auch sehr radikale Dinge für die Öffentlichkeit sichtbar, das heißt auch für Nichtfreunde sichtbar posten. Und da ist es tatsächlich auch so, dass da Gewaltverherrlichung, Antisemitismus, Rassismus und andere Dinge eben tatsächlich sehr, sehr häufig aufgetreten sind.
In diesem konkreten Fall geht es ja um 12 Personen, 13 Personen, wenn wir noch den V-Mann dazu nehmen. Inwieweit ist das eingebettet in einem größeren Problem?
Eingebettet sind sie insofern, dass wir sehr viele Gruppen dieser Art in den letzten Jahren gesehen haben, die dann nach und nach bekannt wurden, die Old School Society und andere zum Beispiel. Und sie unterscheiden sich so ein bisschen von anderen bereits bekannten Gruppierungen, die wir kennen, also klassischen neonazistischen Organisationen, die auch gewaltaffin sind und teilweise auch Terroranschläge verüben. Sie sind relativ spontan in der Entstehung zum Teil und sie rekrutieren sich eben nicht nur aus irgendwelchen Führungskadern von sehr berühmten neonazistischen und rechtsradikalen Organisationen. Das heißt, es gibt tendenziell mehrere davon und sie sind nicht ganz so leicht zu erkennen, auch wenn es in dem Fall so ist, dass so ein paar durchaus bekanntere Neonazis oder Rechtsradikale dabei waren.
Inwieweit ist denn erkennbar, ob das nur Sprücheklopfen ist oder tatsächlich Anstacheln oder ob wirklich ganz konkret Straftaten bevorstehen, wie jetzt anscheinend in diesem Fall?
Das ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen, weil was man nach der Lektüre einiger dieser Profile sehen kann, und ich habe es mir heute sehr lange und ausgiebig angeschaut, ist, dass das durchaus alltägliche Sachen sind, die man so hundertfach auf sozialen Medien ständig finden kann.
Das zum Beispiel?
Also Gewaltverherrlichungen, zutiefst rassistische Äußerungen gegenüber Asylsuchenden, antimuslimische Äußerungen, die teilweise auch mit Gewaltfantasien einhergehen, wo dann auch wirklich Gewaltfantasien geäußert werden. Das ist nicht sehr unüblich. Und da ist es relativ schwierig zu sagen, wer von denen jetzt tatsächlich Gewalt ausübt. Wir kennen das so ein bisschen aus den Brandanschlägen auf Asylunterkünfte zum Beispiel, wo es plötzlich hieß, es seien Leute zur Tat geschritten, die vorher gar nicht weiter aufgefallen sind. Und in dem Fall ist es tatsächlich auch so, dass teilweise wirklich unauffällige Leute plötzlich in Gruppierungen auftauchen, die durchaus Gewaltakte planen. Und das ist eine neue Herausforderung auch für die Sicherheitsbehörden.
Stichwort Herausforderung. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich zu Wort gemeldet und maximale Aufklärung angekündigt. Welche Möglichkeiten haben denn die Behörden, diesen Personen überhaupt auf die Spur zu kommen?
Sieht man hier auch wieder ganz gut, dass es relativ unterschiedlich ist. Also in dem Fall war es ja ein V-Mann, der wohl relativ zufällig aufgegriffen wurde. In anderen Fällen hat man sie online erkannt und sich dann quasi eingeschlichen. Was man sagen kann, ist, dass es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Milieus gibt. Teilweise sind die auch gar nicht im Netz aktiv. Die alle zu überwachen wäre ein Riesenaufwand, den man so nicht stemmen kann tatsächlich. Aber man muss schauen, dass man in bestimmten Milieus im Netz unterwegs ist, dass man auch weiß, wo die Leute sich vernetzen. Und man muss, glaube ich, auch verstärkt auf Deradikalisierung setzen und da eben auch Familien und Verwandte mit einbeziehen.
Sagt Caroline Schwarz, Journalistin und Rechtsextremismus-Expertin. Frau Schwarz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nach Berlin. Morgen will noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die ersten Gespräche führen mit den potenziellen Bewerbern um ihre Nachfolge. Friedrich Merz ist der erste Bewerber, der morgen dran ist. Es folgen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Laufe der Woche. Vorbehalte gibt es gegen alle drei in den jeweils unterschiedlichen Flügeln der Partei. Deswegen gewinnt gerade ein neuer Vorschlag aus der Partei an Fahrt, eine Teamlösung. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Antran.
Wann und wie klärt die CDU ihre offene Führungsfrage? Geht es um das Wie, bringt so mancher nun eine Teamlösung ins Spiel.
Es könnte ja auch sein, dass wir in den nächsten Tagen uns darum bemühen, ein Team zu bilden, in der die Stärken aller drei Bewerber zur Geltung kommen.
sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel gestern im ZDF. Einer der potenziellen Kandidaten, Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, äußerte sich heute offen für die Idee einer Teamlösung. Alles, was unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Akteure zusammenbringe, könne eine Volkspartei nur stärken, so der CDU-Vize in Aachen. Dazu bräuchte es allerdings mehr als nur die drei bisher genannten Kandidaten. Gesundheitsminister Jens Spahn, der ebenfalls als Anwärter für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gilt, will diese Variante weder ein- noch ausschließen, wie er gestern in der ARD sagte.
Wen immer Sie fragen, hat jeder so seine Präferenzen, wer denn beim Team vorne stehen soll. Wichtig ist ja vor allem, dass wir das auch verbinden mit einer Geschichte inhaltlich. Also das eine ist ja die Frage der Person. Das zweite ist doch vor allem, dass wir deutlich machen müssen, dass wir auch nach so vielen Jahren des Regierens den Anspruch haben, vor allem auch inhaltlich die 20er Jahre zu gestalten.
Es brauche einen Vorsitz, der die Partei wieder einen könne, um wieder laufen zu lernen, so Spahn. Sich für eine Zeit nach Merkel vorzubereiten. Diese bricht planmäßig erst am Ende dieser Legislaturperiode an, im Herbst 2021. Und dabei soll es aus Sicht der SPD auch bleiben. So sagte Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, heute im ZDF.
Dass wir in diese Koalition reingegangen sind mit Frau Merkel als Bundeskanzlerin. Wir haben mit der Union ja auch auf dieser Grundlage den Koalitionsvertrag verhandelt. Und die SPD wird für keine andere Kanzlerin, für keinen anderen Kanzler der Union in dieser Legislatur eine Stimme abgeben.
Auch CSU-Chef Markus Söder warnt aus München davor, über ein Ende der Kanzlerschaft Merkels vor 2021 aus taktischen Gründen nachzudenken. Das würden die Wähler und Wählerinnen nicht gut finden. Der bayerische Ministerpräsident schickt aber auch noch Signale an die große Schwesterpartei. Zum einen, wenn es um den Zeitplan geht. Den Parteivorsitz sollte die CDU nicht endlos vor sich herschieben.
Für uns ist aber klar, dass die Kanzlerkandidatur eigentlich erst Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres den Sinn macht.
Und Söder macht recht deutlich, dass die CSU sich nicht in Personaldebatten der Christdemokraten mit hineinziehen lassen möchte. Die Christsozialen würden sich nicht einmischen, wer bei der CDU Parteivorsitzender werde.
Aber für uns ist Folgendes klar, der Kanzlerkandidat, der kann nur gemeinsam bestimmt werden. Und Vorfestlegungen, dass mit dem Parteivorsitz automatisch eine Kanzlerkandidatur verbunden sei, das geht natürlich nicht.
Machte CSU-Chef Markus Söder heute Vormittag in München deutlich. Er sieht also noch keinen Automatismus darin, dass der neue CDU-Chef auch Kanzlerkandidat der Union wird. Söder sprach sich zudem für eine gemeinsame Präsidiumssitzung der Unionsparteien aus, um sich über eine gemeinsame Strategie zu verständigen. Es gehe um die programmatische Grundaufstellung von CDU und CSU für die Bundestagswahl 2021. Für ihn stelle die Abgrenzung zur AfD eine existenzielle Frage dar, so Söder. Zunächst wird es aber in dieser Woche Gespräche der drei möglichen Kandidaten mit der noch CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in der Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus geben. Schon morgen soll das erste mit Friedrich Merz stattfinden. Danach folgen Spahn und Laschet. Am darauffolgenden Rosenmontag, nach der Wahl in Hamburg, will das CDU-Präsidium dann ein Verfahren präsentieren.
Das Ringen der CDU um den Parteivorsitz und die K-Frage, der Bericht von Antran aus Berlin. 20.32 Uhr ist es, hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag, Zeit für unsere Kurzberichte. Lebenslange Haft für den Hauptangeklagten im Mörser-Raser-Prozess, Ludger Kazmierczak berichtet.
Der Unfallverursacher habe den Tod der 43-jährigen Frau zwar nicht gewollt, so das Gericht, ihm sei aber bewusst gewesen, dass bei so einem riskanten Fahrstil jemand ums Leben kommen könnte. Es handle sich in diesem Fall daher nicht um fahrlässige, sondern um vorsätzliche Tötung. Der 22-jährige Duisburger war mit dem 600 PS starken Mercedes seines Vaters in einem Wohngebiet in Moers mit bis zu 167 Stundenkilometern unterwegs, bei Dunkelheit, ohne Führerschein und auf der Gegenfahrbahn. Das Fahrzeug sei für den Angeklagten eine Waffe gewesen, für die er keinen Waffenschein besaß, so der vorsitzende Richter. Der zweite Raser kam etwas glimpflicher davon, weil er während des Rennens auf der rechten Fahrspur geblieben und nicht ganz so schnell gefahren war. Er habe außerdem rechtzeitig abgebremst und dem Unfallopfer erste Hilfe geleistet. Bei einer Bewährungsstrafe, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wollte es das Gericht allerdings nicht belassen. Der zweite Angeklagte muss für 3 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Eine Revision ist in beiden Fällen möglich.
Der französische Bahntechnikkonzern Alstom kauft die Zugsparte des kanadischen Unternehmens Bombardier. Beide haben sich nach langem Ringen auf einen Milliardendeal geeinigt. Antje Passenheim.
Alstom werde Bombardier umgerechnet rund 6 Milliarden Euro zahlen, und zwar in Bar und in Aktien. Damit bahnt sich unter den großen Zugherstellern ein neuer Zusammenschluss an. Er wäre auch von Bedeutung für Deutschland, wo es mehrere Werke mit tausenden Beschäftigten gibt. Die Zugsparte von Bombardier hat ihren Sitz in Berlin. Standorte sind unter anderem auch in Mannheim, Kassel und Siegen. Die Übernahme könnte jedoch auf Widerstand der Brüsseler Wettbewerbshüter stoßen. Die EU-Kommission hatte erst im vergangenen Jahr verhindert, dass Siemens und Alstom ihre Bahnsparten zusammenlegen, aus Wettbewerbsgründen. Bereits vergangene Woche hatte Bombardier seine Anteile am kleinsten Airbus-Passagierjet A220 abgestoßen. Im vergangenen Herbst hatte sich Bombardier von seiner Flugzeugteilesparte getrennt. Damit bleibt dem Traditionskonzern, der einst mit dem Bau von Schneemobilen begonnen hatte, nur noch die Geschäftsflugzeugsparte unter dem Namen Learjet.
Die Epidemie des Coronavirus in China weitet sich immer noch aus. Deshalb erwägt die Führung der Kommunistischen Partei jetzt sogar die Verschiebung des Volkskongresses. Axel Dorloff.
Die endgültige Entscheidung soll erst kommende Woche fallen. Aber schon jetzt scheint klar, der Volkskongress in Peking wird verschoben. Zur Begründung heißt es, unter den fast 3000 Abgeordneten im Nationalen Volkskongress seien viele, die derzeit an vorderster Front gegen die Coronavirus-Epidemie im Land kämpfen. Diese habe derzeit oberste Priorität, schreibt die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Die Jahrestagung des Volkskongresses ist in China eines der wichtigsten politischen Ereignisse des Jahres und findet eigentlich jedes Jahr ab dem 5. März in Peking statt. China möchte sich vermutlich auch die Bilder sparen, die um die Welt gehen würden, wenn 3000 Delegierte aus ganz China in die Hauptstadt kommen und dann mit Schutzmasken in die große Halle des Volkes marschieren. Zudem gibt es in Peking seit Ende vergangener Woche eine Zwangsquarantäne für alle, die von außen kommen und die Stadt betreten. Egal ob aus der Nachbarprovinz oder aus dem Ausland. 2 Wochen Quarantäne in der eigenen Wohnung ist Vorschrift. Zuwiderhandlungen sollen bestraft werden.
Und wir bleiben in China. Durch das Coronavirus sind die Enthüllungen über die Unterdrückung der Uiguren durch die chinesische Führung vorerst aus den Schlagzeilen geraten. Nun belegt ein internes Dokument aus der chinesischen Verwaltung erstmals im Detail, für welche vermeintlichen Vergehen Angehörige muslimischer Minderheiten eingesperrt und überwacht werden. Benedikt Strunz.
Bei dem Dokument handelt es sich um eine Liste, die Auskunft über rund 300 Menschen gibt, die in Xinjiang im Nordwesten Chinas in Umerziehungslagern interniert sind oder waren. Als Gründe für die Inhaftierung werden unter anderem das Tragen von Bärten und Kopftüchern, der Besitz religiöser Bücher oder Reisen ins Ausland aufgezählt. Auch Verstöße gegen Gesetze zur Geburtenkontrolle können für die Mitglieder muslimischer Minderheiten demnach offenbar zur Internierung führen. Das vertrauliche Papier wurde von internationalen Medien ausgewertet. In Deutschland waren NDR, WDR, Deutsche Welle und Süddeutsche Zeitung an den Recherchen beteiligt. Im Nordwesten Chinas werden Mitglieder muslimischer Minderheiten systematisch überwacht und unterdrückt. Experten gehen davon aus, dass mehr als 1 Million Menschen derzeit in Umerziehungslagern festgehalten und drangsaliert werden. Die chinesische Regierung behauptet bis heute, dass es sich bei den Lagern um Fortbildungseinrichtungen handele, deren Besuch freiwillig sei. Zu den aktuellen Recherchen wollte sich die chinesische Botschaft in Berlin nicht äußern.
Und wir kommen zur Frankfurter Börse. Auch da hat man zuerst nach China geschaut. Volker Hirt.
Die Börse in Shanghai eröffnete mit einem Plus von 2,3%. Mit dieser Meldung ging der Tag in Frankfurt los. Börsen lieben eine lockere Geldpolitik und genau das ist eingetreten. Die chinesische Notenbank hatte den Leitzins gesenkt und die Regierung eine Reduzierung der Unternehmenssteuern angekündigt. Das gab Rückenwind, selbst in Zeiten des grassierenden Coronavirus. In der Bekämpfung der Epidemie vertraut man den Chinesen. Wie sonst ist zu erklären, dass ausgerechnet VW, BMW, Daimler und der Zulieferer Continental an der Spitze des DAX zu finden sind. Irgendwann werden die Chinesen auch mal wieder an ein neues Auto denken. Der DAX in schlechten Zeiten gerne überoptimistisch. Größter Verlierer des Tages war wieder mal Wirecard. Der Grund, der im DAX notierte Bezahldienstleister hat überraschend einen Gerichtstermin verschoben. Es geht gegen die Financial Times, die wiederholt über Unregelmäßigkeiten bei den Bilanzen des Münchner Unternehmens berichtet hatte. Das verunsichert die Anleger, sie trennten sich von dem Wert, die Aktie verlor gut 2%. Auch Bayer und BASF mussten federn lassen. Die beiden deutschen Unternehmen bieten Dicamba an, ein Unkrautvernichter ähnlich wie das mutmaßlich krebserregende Glyphosat. Beides hergestellt von Monsanto, der Bayer-Tochter. Diesmal geht es aber nicht um Krankheiten, sondern um Ernteausfälle. Ein Farmer hat die beiden Unternehmen verklagt, weil seine Pfirsichplantagen vernichtet worden seien. BASF und Bayer drohen Schadensersatz und Strafen. Was immer geht, wenn die Welt ein wenig aus den Fugen gerät? Gold. In Euro gerechnet verharrt der Preis pro Feinunze nur ganz knapp unter seinem historischen Hoch von letzter Woche bei 1460 Euro. Der DAX hat sein bisheriges Allzeithoch geknackt und beendet den Parketthandel bei knapp 13.800 Punkten.
Deutschlandfunk, das war der Tag, 23.39 Uhr gleich. Die Libyen-Konferenz in Berlin im letzten Monat hat noch nicht so recht gefruchtet. Es wird weiter gekämpft und das Waffenembargo wird bisher noch nicht einmal überwacht. Doch jetzt haben sich die EU-Außenminister überraschend auf eine neue Marinemission für Libyen geeinigt. Über den Kompromiss berichtet Bettina Klein.
Es ist ein politischer Grundkonsens der EU-27. Die Details müssen jetzt erst noch ausgearbeitet werden. Heute Morgen habe er noch gedacht, das sei unmöglich, gestand der Außenbeauftragte Josep Borrell.
This morning before starting the council, I really thought it was going to be impossible. But it's a proof that when there is political will, nothing is impossible.
Doch wenn es den politischen Willen gibt, dann ist nichts unmöglich. Die Europäische Union will einen Beitrag leisten zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen. Eine gute Nachricht, so der deutsche Außenminister Heiko Maas.
Das ist eine große Unterstützung für den Berliner Prozess, bei dem es im Wesentlichen darum geht, die Bürgerkriegsparteien von ihren Unterstützern zu trennen und dafür zu sorgen, dass es keine weiteren Waffenlieferungen mehr geben wird.
Die neu zu gründende Mission, für die es noch keinen Namen gibt, wird auch eine maritime Komponente haben. Allerdings nicht mehr im bisherigen Einsatzgebiet der Mission Sophia, sondern im östlichen Mittelmeer, wo die Routen der Waffenschmuggler verortet werden. Wir haben lange diskutiert, was für die Überwachung notwendig ist, so Maas, ob etwa Lagebilder über Satelliten ausreichen. Ergebnis: Schiffe sind erforderlich, um vor Ort zu prüfen, ob das Embargo eingehalten wird. Dieser Konsens wurde nun gefunden um den Preis, dass die bisherige Mission Sophia endgültig beendet wird. Damit haben sich Österreich und einige andere Staaten durchgesetzt, nach schwierigen Verhandlungen mit mehreren Unterbrechungen, erklärte Österreichs Außenminister Schallenberg.
Es gibt einen Grundkonsens, dass wir jetzt eine militärische Mission wollen und keine humanitäre Mission. Und diese Mission hat einen Fokus Waffenembargo.
Der Fokus der neuen Mission liegt nun auf der Luftraumüberwachung. Natürlich würden auch im östlichen Mittelmeer Menschen gerettet. Aber sollte sich herausstellen, dass die Mission von Schleusern ausgenutzt wird, dann werde der maritime Teil beendet.
Das ist ganz klar. Wenn Menschen in Not sind, muss ihnen geholfen werden. Es geht darum, dass wir nicht eine Mission wollen, die wieder von den Schleppern für Geschäftsmodell missbraucht wird.
Wo die Schwelle dafür liegt, sollen laut Schallenberg jetzt Experten aushandeln. Also ob der maritime Teil bei 5, 50 oder 500 geretteten Menschen eingestellt wird. Jedenfalls eine völlig neue Mission, ein neuer Einsatzbereich und ein neues Mandat.
Sophia ist Geschichte. Was jetzt kommt, ist eine neue Mission. Klaren Fokus auf Waffenembargo in einem anderen Einsatzgebiet und eine klare rote Linie gegen Missbrauchsmöglichkeiten von Schleppern. Kommt es zu einem oder sollte es zu einem Pull-Faktor kommen, werden die maritimen Einheiten abgezogen.
Der Pull-Faktor, von dem Schallenberg spricht, ist das immer wieder angeführte Argument. Die Mittelmeermission habe Menschen erst ermutigt, sich auf die gefahrvolle Reise in Booten über das Meer zu begeben, in der Hoffnung, von den Schiffen aufgenommen zu werden. Die Mehrheit der Außenminister sieht einen solchen Pull-Faktor eher in der dramatischen Situation vor Ort, die dringend beendet werden müsse, auch mit Hilfe eines Waffenembargos, das nun durch die EU überwacht werden soll. Bis zum nächsten Außenministertreffen in einem Monat sollen die Einzelheiten ausgearbeitet sein.
Bettina Klein aus Brüssel, und genau da bleiben wir auch, denn noch ein Kompromiss wird dringend gesucht. Diesmal geht's um den EU-Haushalt. Der soll diese Woche von den Regierungschefs abgesegnet werden. Doch schon vor dem Gipfel gibt es Streit, berichtet Paul Vorreiter.
Am Abend hat EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn noch einmal den Druck auf die Staats- und Regierungschefs erhöht, die am kommenden Donnerstag nach Brüssel kommen, um idealerweise einen Durchbruch bei den Verhandlungen zum neuen EU-Haushalt 2021 bis 2027 hinzubekommen.
I'm not overdoing by saying we are really running out of time.
Die Zeit drängt, man solle sich schnell einigen, aber auch nach der Diskussion der Europaminister in Brüssel über den neuen Haushaltsvorschlag sieht es danach aus, dass es eine lange Nacht werden dürfte für die Staats- und Regierungschefs, eine, die auch gut möglich ergebnisarm oder ergebnislos endet. 1,074% der EU-Wirtschaftsleistung soll der neue Siebenjahresplan im Sinne des Ratspräsidenten Charles Michel maximal betragen. Das entspricht knapp 1.095 Milliarden Euro. Was als Kompromissvorschlag die unterschiedlichen Positionen zwischen den Ländern untereinander und mit Kommission und Parlament versöhnen soll, ist noch vor dem Gipfel zum Gegenstand erbitterten Streits geworden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte bei seiner Ankunft in Brüssel kaum gute Worte für den Vorschlag Michels übrig. ihn störe,
dass der aktuelle Vorschlag, den wir zur Kenntnis nehmen mussten, nicht die Modernisierung ausreichend beinhaltet. Das ist eigentlich meine Hauptkritik. Es ist eher ein Rückschritt gegenüber früheren Vorschlägen, was die konkrete Ausrichtung betrifft. Das kann nicht sein, dass von Runde zu Runde es immer weniger wichtig wird, was da in diesem Haushalt ausgegeben wird und nur noch jeder seine eigenen Interessen wahrnimmt und dann etwas wenig Zukunftsfähiges dabei herauskommt. Also muss noch mal neu angesetzt werden.
Neu ansetzen, das wäre aus Sicht Charles Michels der wohl schlimmste anzunehmende Fall, sollte sein Kompromissvorschlag doch eigentlich möglichst allen gerecht werden. Die sogenannten sparsamen vier, Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark, wollen, dass der mehrjährige Haushalt die Grenze von 1,0% der Wirtschaftsleistung nicht übersteigt. Den Nettozahlern bietet Ratspräsident Michel an, dass die sogenannten Rabatte für die Mitgliedstaaten nur schrittweise reduziert werden sollen. EU-Kommission und Parlament würden mit dieser Praxis am liebsten Schluss machen. Österreich und Frankreich, die auf möglichst wenig Veränderung bei den Agrarsubventionen hoffen, können sich auch in dem Vorschlag wiederfinden. Die Gelder an Landwirte und Strukturhilfen sollen nur wenig nach unten korrigiert werden. Von den Ambitionen des Europaparlaments, das dem Haushalt zustimmen muss und am liebsten 1,3% der EU-Wirtschaftsleistung für das europäische Budget ausgeben würde, davon ist der Kompromissvorschlag jedoch weit entfernt.
Wir bekommen nicht die richtigen Prioritäten. Die wirklichen europäischen Zukunftsherausforderungen wie Digitalisierung, Kampf gegen den Klimawandel oder auch eine stärkere Zusammenarbeit gegen Terror bei Europol werden nicht anständig finanziert,
sagt der FDP-Haushaltsexperte im Europaparlament Moritz Körner. Es wirkt ein wenig, als könnten zu viele Köche den Brei verderben. Unklar, ob das, was am Donnerstag schließlich serviert wird, auch schmecken wird. Eine Schlüsselrolle kommt jedenfalls Deutschland zu. Falls sich der größte Nettoeinzahler bewegt, dann dürfte das auch die anderen Länder beeinflussen, die sich für eine sparsame EU-Ausgabenpolitik stark machen. Bisschen Spielraum gibt es jedenfalls, das hatte auch Kanzlerin Merkel bereits in Aussicht gestellt.
Alle wissen wir trotzdem, dass wir natürlich auch ein Interesse an einem Budget haben. Also wird man auch nicht mit 0,00 Kompromissbereitschaft in alles hineingehen, sondern es hängt dann auch sehr davon ab, wofür wird das Geld ausgegeben.
Dass auf Deutschland höhere Anforderungen kommen, ist jedenfalls sicher. Wegen des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs steigt der Anteil am Gesamtbudget, der von der Wirtschaftskraft abhängig ist, auf 25%. Damit liegt der künftige deutsche Mitgliedsbeitrag pro Jahr bei fast 40 Milliarden Euro.
Streit vor dem EU-Gipfel über den neuen Haushalt. Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel und damit zurück nach Berlin. Das Elterngeld ermöglicht vielen Müttern und Vätern, sich eine Zeit lang aus dem Job herauszuziehen, um sich ganz um den jungen Nachwuchs zu kümmern. Wobei am Ende sind es dann doch eher die Mütter meistens. Deswegen soll das Elterngeld nach dem Willen der Bundesfamilienministerin weiter flexibilisiert werden. Frank Capellan hat sich die Vorschläge angeschaut.
Unsere größte familienpolitische Leistung ist das Elterngeld und wir wollen, dass Eltern es leichter haben, dieses Elterngeld zu beantragen.
Doch nicht nur das. Die Familienministerin verspricht heute mehr Flexibilität für Mütter und Väter beim Elterngeld. Franziska Giffey preist diese Leistung gerne an. Nicht nur in Werbefilmchen, auch im Bundestag. 7 Milliarden Euro gibt der Staat jährlich für Eltern aus, die für ihre Kinder beruflich kürzer treten. Lohnersatz für etwa 1,4 Millionen Mütter und gut 400.000 Väter.
Und es ist richtig, dass wir die Reform entsprechend vorbereiten, um es noch besser zu machen, um noch mehr Flexibilität, mehr Vereinbarkeit hinzubekommen, dass Familien, sowohl Mütter und Väter, gemeinsam Familie und Beruf miteinander vereinbaren können.
Das soll etwa für Paare gelten, die Teilzeit arbeiten, um sich beiderseits mehr der Kinderbetreuung widmen zu können. Für sie soll der Partnerschaftsbonus ausgeweitet und somit insbesondere für Väter ein Anreiz geschaffen werden, die Arbeitszeit zugunsten des Kindes zu reduzieren. Maximal 32 Stunden Wochenarbeitszeit sind nach den Vorstellungen der Sozialdemokratin künftig möglich, um das sogenannte Elterngeld Plus beziehen zu können.
Wir wollen die Partnerschaftlichkeit stärker fördern. Das ist ein Ergebnis der Evaluation, auf deren Basis wir das Elterngeld reformieren wollen,
betont der Sprecher der Familienministerin. Geplant ist auch, Eltern von Frühgeborenen stärker zu unterstützen und ihnen einen Monat länger als bisher Elterngeld zu zahlen. Zu Mehrkosten und Finanzierungsmöglichkeiten will sich das Ministerium noch nicht äußern. Klar ist aber, dass an anderer Stelle gespart werden soll, Giffey will die Einkommensgrenze beim Elterngeld senken. Familien mit einem jährlichen Einkommen von mehr als 300.000 Euro werden die Leistungen nach dem heute veröffentlichten Entwurf nicht mehr erhalten. Bisher lag die Grenze bei 500.000 Euro Jahresverdienst.
Die Ressortabstimmung ist eingeleitet worden und heute auch die Länder- und Verbändebeteiligung.
Das bedeutet nun weitere Gespräche zwischen den Ministerien und weitere Anhörungen. Noch ist unklar, wann die Elterngeldreform von der Bundesregierung beschlossen werden kann. Aus der Opposition kommt bereits Kritik. Katja Dörner von den Grünen fordert einen deutlich längeren Elterngeldbezug. 8 Monate für den Vater, 8 für die Mutter und 8 zur Aufteilung. Bisher sind maximal 14 Monate Bezug vorgesehen. Die staatliche Leistung liegt derzeit bei 300 bis höchstens 1.800 Euro im Monat. An der unteren Summe stößt sich die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner. Seit 13 Jahren liegt der Mindestsatz unverändert bei 300 Euro, klagt die Familienexpertin der Linkspartei. Allein schon mit Blick auf den Inflationsausgleich sei eine Anhebung dringend geboten.
Frank Kapellan aus Berlin. Zwei Klassenmedizin. Damit werden gemeinhin die Leistungsunterschiede bezeichnet, je nachdem, ob ein Patient privat oder gesetzlich krankenversichert ist. Nun kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu dem Schluss, dass das Nebeneinander der zwei unterschiedlichen Krankenkassenarten zusätzlich auch noch ziemlich teuer ist. Silke Schmidt.
In der Debatte um die medizinische Versorgung in Deutschland geht es oft emotional zu. Schnell fällt da das Stichwort Zweiklassenmedizin.
Manchmal fühlt man sich schon so, dass die Privatversicherungen bevorzugt werden. Das ist ein bisschen ungerecht.
Das Gesundheitssystem ist wichtig und es ist auch wichtig und gut, dass es vernünftig also finanziert wird. Und deswegen sollen alle dazu beitragen, die eben auch ihr Geld hier in der BRD ja so verdienen.
Die Zweiteilung in private und gesetzliche Kassen empfinden die meisten Menschen in Deutschland als unfair. Dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch handfeste ökonomische Folgen hat, will die Bertelsmann Stiftung in ihrer neuesten Studie nachweisen. Stefan Edgeton ist Experte der Denkfabrik aus Gütersloh.
Wir vertreten schon seit 2013 die Position, dass man die Dualität aufheben sollte, haben dazu auch schon einige Studien vorgelegt. Und jetzt ging es noch einmal darum, deutlich zu machen, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten gibt hinsichtlich Einkommen, aber auch Gesundheitsrisiko. Das wollten wir aufzeigen, um dem Argument für eine Zusammenführung beider Systeme nochmal einen gewissen Schub zu geben.
Basis der Untersuchung ist eine repräsentative Befragung von 12.000 Haushalten in Deutschland. Danach verdienen die Privatkrankenversicherten deutlich besser als gesetzlich Versicherte, im Schnitt 56%. Gleichzeitig sind sie im Durchschnitt auch gesünder. Die Bertelsmann Stiftung folgert daraus, wenn die Privatversicherten in die gesetzliche Versicherung integriert werden, dann führt das insgesamt zu einem günstigeren Risikoprofil und damit zu geringeren Versicherungsbeiträgen für alle. Wenig überraschend, die Privatversicherer überzeugt die Studie nicht. Stefan Reker vom Verband der privaten Krankenversicherung.
Diese ganzen Behauptungen ziehen die aus dem sozioökonomischen Panel. Und das sind sehr, sehr schwankende Datenbasen, auf denen diese These eben steht. Tatsache ist zum Beispiel, dass das Durchschnittsalter der Privatversicherten höher ist als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und Gesundheitskosten haben eine eindeutige Korrelation mit dem Alter.
Die ideologischen Gräben sind tief. Gegner und Befürworter eines einheitlichen Krankenversicherungssystems werfen mit gegenteiligen Gutachten um sich. Eine Argumentationsschwäche der aktuellen Bertelsmann-Studie ist, dass der ökonomische Nutzen kleiner wäre, wenn die Ärzte einen finanziellen Ausgleich für den Wegfall der höheren Privathonorare bekämen. Dann würde die mögliche Beitragssenkung nämlich von knapp 13 Euro auf magere 4 Euro pro Monat sinken. Lohnt sich dafür der radikale Systemwechsel überhaupt? Die Bertelsmann-Stiftung meint ja.
Es lohnt sich auf dieser ideellen Ebene auf jeden Fall, weil die Menschen das Gefühl haben, dass wir alle in einem System sind, in dem wir solidarisch für Krankheitsrisiken einstehen. Und insofern deuten die Zahlen zumindest darauf hin, dass es nicht mehr kostet, wenn man einen solchen Schritt tut, sondern dass es am Ende sogar ein bisschen Vorteil ist für die gesamte Versichertengemeinschaft.
Allerdings geben die Studienmacher zu, dass ihr Szenario nicht realistisch und, Zitat, umsetzungsnah ist. Eine Zusammenlegung der Krankenversicherungssysteme zu einer Art Bürgerversicherung hat derzeit keine politische Mehrheit.
Der Beitrag von Silke Schmidt. Und jetzt ist schon Jörg Brunsmann aus der Nachrichtenredaktion bei mir im Studio mit der ersten Auswahl von Kommentaren aus den Zeitungen von morgen. Was wird geschrieben?
Ja, viele Zeitungen gehen heute auf die Zerschlagung einer rechtsextremen Terrorzelle in Deutschland ein. Die Frankfurter Rundschau lobt dabei den Verfassungsschutz, der sich heute anders verhalte als früher. Mit der Demission Maaßens im Herbst 2018 wurde ein Paradigmenwechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes eingeleitet. In einer Gesellschaft, die deutlich nach rechts rückt und in der Parteien wie die AfD das politische Klima systematisch vergiften, stimmt der jüngste Fahndungserfolg verhalten optimistisch. Das heißt aber noch lange nicht, dass mit dem Schlag gegen die Gruppe S die Arbeit schon am Ende wäre. Im Gegenteil, Aufklären und Aufräumen haben gerade erst begonnen. Die Süddeutsche Zeitung sieht den Staat in der Pflicht, um Muslime, die von Rechtsextremen besonders bedroht werden, besser zu schützen. Selbst wenn klar ist, dass die Polizei nicht alle Moscheen durchgehend beschützen kann, braucht es politische Signale, um das Vertrauen der Muslime nicht zu verspielen. Denn Muslime haben als Bürger ein Recht auf staatlichen Schutz. Politik und Gesellschaft müssen wachsam sein und Strategien von Islamfeinden durchschauen. Und die Stuttgarter Nachrichten loben vor allem das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das Aufgaben des Bundeskriminalamtes übernommen habe. Den Erfolg der baden-württembergischen Ermittler herauszustellen ist wichtig, da bei der Aufarbeitung der Anschläge der Terrorgruppe NSU immer wieder der Vorwurf kam, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind. Zweites wichtiges Kommentarthema ist die EU-Mission vor der libyschen Küste, mit dem das Waffenembargo durchgesetzt werden soll. Der Berliner Tagesspiegel findet es gefährlich, dass überhaupt noch immer Waffen in Krisenregionen geliefert werden. Das gilt insbesondere für die Bundesregierung, die im vergangenen Jahr Waffenexporte im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro in solche Staaten genehmigte. Wer ein von den Vereinten Nationen mehrfach beschlossenes Embargo routinemäßig bricht, kann kein vertrauenswürdiger Empfänger deutscher Waffen sein. Das Straubinger Tageblatt befürchtet, die EU-Mission komme zu spät, da die Waffenruhe in Libyen regelmäßig gebrochen werde. Solange sich daran nichts ändert, gibt es für die Menschen weiter genügend Fluchtgründe, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. Das ist das eigentlich Ärgerliche an der Strategie der Großen und der EU. Sie haben die langfristige Lösung ins Visier genommen, was zweifellos überfällig war. Aber bis diese spürbar wird, bleiben die Opfer sich selbst überlassen. Und die Stuttgarter Zeitung fordert, dass Deutschland sich substanziell an der EU-Mission beteiligen sollte. Es fehlt noch einiges, etwa die Kontrolle der Landwege, auf denen sich der angreifende General Haftar versorgt, und Sanktionen gegen Staaten, die mit ihrer Einmischung Libyen tiefer ins Chaos treiben. So viel Mut wäre zu viel verlangt von der EU.
Vielen Dank, Jörg Brunsmann aus der Deutschlandfunk Nachrichtenredaktion. Und das war der Tag im Deutschlandfunk, der wie immer gleich abgerundet wird. Natürlich noch mit den Hymnen. Und dann nach den Nachrichten folgt die Radionacht mit dem Kulturmagazin Fazit und meiner Kollegin Sigrid Brinkmann. Morgen geht es dann weiter mit den Informationen am Morgen. Sandra Schulz begrüßt Sie dann hier um kurz nach fünf, unter anderem im Interview Wolfgang Tiefensee, der Thüringer SPD-Landeschef. Fehlt noch mein Name. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht und bis bald. Tschüss.